Kennst du Jesus wirklich? Du hattest einen Traum. War es wirklich einer oder war es Wirklichkeit? Du wähnst dich in einem falschen Film. Deine Verlobte schwanger, von wem? Dem Heiligen Geist? Monate wie eine Zerreißprobe. Mahnende, anklagende, höhnische Stimmen in deinem Ohr. Im Traum erschien dir ein Engel. Er gab dir einen Befehl. Doch wer glaubt dir diese Geschichte? Glaubst du es denn selbst? Der Befehl des Kaisers. Ja, und nun auf dem Weg nach Bethlehem. Armer Josef. Da so ein paar Gedanken zum Einstieg. Mich fasziniert diese Geschichte dieser beiden Menschen. Hier noch beide, Maria und Josef. Wie Gott zu ihnen gesprochen hat. Und der heutige Morgen ist überschrieben mit Morgenwunder, darauf komme ich dann noch. Und der fremde Jesus. Kennen wir Gott wirklich? Kennst du ihn wirklich? Nun, man lernt die Menschen dann kennen, wenn Situationen geschehen, Umstände, die uns herausfordern. Wenn alles einfach so läuft wie immer, ja, dann ist es einfach. Und mich fasziniert in dieser Geschichte um die Geburt von Jesus und wie Gott da Menschen dazu erwählte, hier im Besonderen Josef und Maria, und dass sie sich auf Dinge einlassen mussten, die waren wirklich sehr herausfordernd. Und sie sich wahrscheinlich manchmal gefragt haben, was ist das für ein Gott, auf den wir da hören und an ihn glauben? Soll ich wirklich so handeln? Und als ich dann in Vorbereitungen vorletzte Woche dieses Lied hörte, und vielleicht der eine oder andere kommt es bekannt vor, wer von euch ist ERF-Hörer? Also, das war nämlich das Wochenlied vorletzte Woche. Genau. Neue Orte, neue Menschen, neue Wege, neue Hürden und noch so viel Ungewiss. Wohin führt es, wenn ich Gott die Führung gebe? Woher weiß ich, dass der Weg der Rechte ist? Da kam ja auch Josef in den Sinn, gell? Woher wusste er das alles und so weiter? Wir wollen uns ein wenig auf Spurensuche machen, anhand von Matthäus Kapitel 2. Der Leitvers, heute Morgen, Joachim hat einen Teil davon gelesen, oder den Umstand, den ganzen Zusammenhang gelesen. Der Leitvers ist einfach diese Aussage, Vers 15. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist dieses Zitat aus Hosea, Kapitel 11. Und ja, es ist oft sehr spannend zu sehen, wie im Neuen Testament die Schreiber Altes Testament zitieren, in welchem Zusammenhang. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wie kommt Matthäus zu dieser Feststellung? Wir werden es sehen. Mir ist etwas dieses Jahr aufgefallen, in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte und so. Vor allem, wie sie Matthäus schreibt. Nämlich dieses Kapitel 2 findet sich nur bei Matthäus. Wenn ich Lukas als Parallele lese, da finde ich nichts von dem, was im Kapitel 2 steht. Praktisch nichts. Bei Lukas steht einfach, dass Jesus geboren wird. In den Tempel werden Opfer gebracht. Kommt der Simon noch und die Hanna. Und dann gehen sie anschließend nach Nazareth. Und alles das, was im Kapitel 2 in Matthäus steht, ist kein Thema bei Lukas. Nun, das ist kein Fehler, gell? Keine Frage. Aber hier tut Matthäus etwas auf, zeigt uns Dinge und die Frage ist, warum? Warum zeigt er sie uns? Da habe ich was Spannendes gefunden. Nämlich, wie oft Matthäus Jesus vergleicht mit Moses. Und wir haben festgestellt, beim ersten Mal schon, Matthäus hat einen ganz klaren Blickwinkel. Er möchte Juden, seine Landsleute, mit dem Matthäus-Evangelium gewinnen. Er zeigt ihnen Jesus als den König, als den Messias. Und er zieht da Mose heran, den sie natürlich verehren, die Juden damals, heute auch noch, den sie verehren. Und da habe ich nicht weniger als mindestens 11 Punkte gefunden, in denen Moses, das Leben von Moses und das Leben von Jesus, eine erstaunliche Parallele findet. Und eigentlich damit Matthäus sagt, schau mal, ihr verehrt Moses. Und das ist gut so. Denn Moses war ein Prophet Gottes. Er hat gesprochen im Namen Gottes. Und Jesus ist der größere Moses. Beginnen wir einmal, und ich habe da eine Auflistung gemacht, die ist ja nicht mehr so ganz aktuell, doch schon noch aktuell, aber im Skript habe ich da noch einige Bibelstellen auf der linken Seite hingefügt, wenn ihr das nachlesen wollt. Beginnen wir doch gerade mal bei den Eltern der beiden. Sie beide hatten nämlich gläubige Menschen, gläubige Eltern, die Gott ehren mit ihrem Leben. Moses hatte Eltern, die sahen, Hebräer 11, 23, er ist schön. Ihr wisst die Umstände, Ägypten, das Volk wurde immer mehr, Pharao hat einen Erlass gemacht, Kinder, Knaben umbringen lassen. Spannend. Genau das haben wir doch bei Matthäus 2 auch gelesen. Durch Herodes. Auch Herodes lässt Kinder töten. Eine erstaunliche Parallele. Und die Eltern setzen sich für ihre Söhne ein. Gell? Für Moses, die ganze Geschichte da mit der Rettung, das kommt dann in Teil 2. Und auch Maria und Josef. Und hier möchte ich eine Klammer auftun, weil das ist wirklich spannend bei Matthäus, wie er einmal Josef schildert. Josef hatte ja immer wieder seine Zweifel, glaube ich einmal. Und da kam ein Engel, der zu ihm gesprochen hat. Und am ersten Mal lesen wir das in Kapitel 1, Vers 24. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, als ihm nämlich der Engel sagte, dass seine Frau nicht durch einen anderen Mann schwanger wurde, sondern durch den Heiligen Geist. Und dass dieses Kind, das geboren wird, Immanuel heißen soll, Gott mit uns. Als er diesen Traum hatte, als er erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er handelte so. Er hatte einen Traum und jetzt, ob er sich das irgendwie vorgestellt hat, ich stelle das immer auch ein bisschen schwierig vor, das mit den Träumen, nicht? Wahrscheinlich hatte von uns kaum je jemand so eine Art Traum, wo du am Morgen aufstehst und ja, war das Wirklichkeit oder nicht? Oder irgendwie hat es Gott zu mir gesprochen oder nicht? Wenn ich träume, dann habe ich mir noch nie die Frage gestellt, hat es Gott zu mir gesprochen? Für mich ein schwieriges Thema. Ich habe da wirklich null Erfahrung diesbezüglich. Aber diese Art Traum, die der Josef hatte, da stehst du auf und weißt ganz genau, was du zu tun hast. Und so handelt er auch. Aber es ist eine Entscheidung, dass er denn so handelt. Finde wie, jetzt war, zack, alle Zweifel weggewischt. Maria, meine Verlobte, schwanger, Heiliger Geist, du hast jetzt zu handeln. Weiter, in 2 Vers 14, erscheint wieder der Engel im Traum. Er sagt ihm, du, da braut sich ein politisches Problem zusammen, das mit eurem Kind zu tun hat, nämlich der Herodes will das Kind umbringen lassen. Nachdem vorher ja, die Weisen zu Herodes gegangen sind, am Anfang des Kapitels, und gesagt hat, bei dir, da ist doch der König der Juden. geboren worden. Nun, der König, seine Reaktion ist, als das Kind wirklich gefunden wird, es umbringen zu lassen. Genau wie bei Mose. Und als Josef diesen Traum hatte, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. In der Nacht noch, wie bei Israel, gell? Bei Nacht, nicht bei Nacht und Nebel, bei Nacht, Aufbruch, wir müssen gehen. Er stand auf und geht. Da keine Diskussion, ja Gott, komm, lass mich jetzt noch ausschlafen, lass es noch morgen werden, soll das wirklich so sein? Er wusste, der Traum, du musst gehen. Vers 21, er ist in Ägypten, da hat er wieder einen Traum. Wieder zeigt ihm der Engel die politische Veränderung, nämlich Herodes ist gestorben. Er hatte diesen Traum, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Sondern ein Mensch, der hört und gehorsam ist. Das ist Josef. Wunderbar. Der hört und handelt. Nicht wenn, aber könnte noch. Wie Moses da. Nein. Also, beide Eltern hatten gläubige Eltern, die Gott mit ihrem Handeln ehren. Gott ehren heißt, zuerst kommt er. Und dann kommt ich, was das für mich bedeutet, was das für meine Familie, für meinen Ehepartner, Ehepartnerin bedeutet. Wenn Gott sagt, ist es zu tun, Punkt. Was das für andere bedeutet, was das für meine Arbeit bedeutet, kommt an zweiter Stelle. Gehorsam. Und das war schon nicht ohne. Einfach mal schnell gehen wir nach Ägypten. Okay. Zweiter Punkt. Nach seiner Geburt gerät er, Moses, in unmittelbare Todesgefahr durch den Pharao. Eben, das ist die Geschichte, mit dass die Kinder, die Knaben umgebracht werden sollen. Spannend, bei Jesus war das ja genau eben auch so. Durch diesen Befehl des Herodes, alle Kinder dort sogar 2 Jahre und jünger zu töten. Eine Parallele. 3. Mose verbringt seine Kindheit in Ägypten. Lesen wir 2. Mose 2,9. Es kommt ja zu dieser wundersamen Konstellation, dass eben dieses Kind Moses da ausgesetzt im Nil, im schönen Körper und so weiter, von der Prinzessin des Pharao gefunden wird und sie dann den Narren gefressen hat an diesem Kind und Moses aufwächst am Königshof. Bei Jesus, wie eben gelesen, Vers 15, auch er ist dort, und deshalb kommt es auch zu dieser Aussage in Vers 15, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nun noch ein wenig zeitlich, noch wichtig zum Einordnen, man geht ja davon aus, Matthäus 2, das sind einige Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre, maximum 2 Jahre, nach der Geburt von Jesus. Also Maria und Josef waren einige Zeit in Bethlehem, nicht immer im Stall. Irgendwann haben sie schon noch ein Zimmer gefunden oder ein Haus gefunden und so weiter und haben dort in Bethlehem gelebt. Irgendwie haben sie schon, macht es den Eindruck, ihre Zelte abgebrochen von Nazareth mit dieser Volkszählung. Also nicht so schnell, ja komm, verlassen wir alles, gehen wir mal nach Bethlehem, sondern irgendwie war das schon mehr dahinter. Sie haben wirklich ihre Zelte abgebrochen, waren ausgewandert oder zumindest umgezogen einmal. Gell? Deshalb kommt dieser Befehl, geh nach Ägypten, war es in dem Sinn nicht eine Frage, oh, ich darf da noch in Nazareth und wer organisiert das und so weiter, sondern irgendwie, okay, nächste Etappe geht dorthin. Also die ganzen Umstände sind schon noch tough, schon noch herausfordernd für die beiden. Auf alle Fälle, nach Ägypten und wenn man danach schaut, Skala, wie lange jemand gelebt hat und so weiter, dieser Herodes, dessen ziemlich bald nach diesem Befehl, alle Kinder werden umgebracht, ist er selber gestorben. Er war auch schon relativ alt. Gell? Also Jesus war vielleicht 1 Jahr dort oder vielleicht 2 Jahre Maximum dort in Ägypten, zusammen also mit den Eltern. Eine kurze Zeit. Also vielleicht zwischen 1 und 2, 1 und 3 Jahre, als Jesus, oder? In diesem Alter war er vielleicht dort. Einfach ein bisschen einordnen. Wie lange war Jesus eigentlich in Ägypten? Diese relativ kurze Zeit. Aber es genügt, um zu sehen, wie Moses dort war, auch Jesus. Und sich hier dieses Schriftwort erfüllt: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Israel und hier Jesus. Punkt 4. Mose wird von Gott zum Führer bestimmt. Ich kenne die Umstände, bisschen gezwungenermaßen, gell? Kapitel 3 und 4, 2. Mose, der hatte gar nichts mehr. Mose hatte abgeschlossen mit seinem Leben, sagte: Ja, irgendwie habe ich es versaut. Da mit diesem Prinz sein in Ägypten, und er wollte seinem Volk helfen, hat sich identifiziert, sie haben ihn abgelehnt und jetzt ist er auf der Flucht und irgendwie da Midian. Okay, Schafe hielten das, das kann ich noch. Ja, das ist Mose, gell? Aber mit 80 sagt Gott: Hey Mose, wir haben da noch eine Rechnung offen miteinander. Du bist mein Führer für Israel und sollst mein Volk Israel herausführen aus der Gefangenschaft in Ägypten. Da kommst du mir nicht davon, mein lieber Mann. Okay, so viel Geduld hat Gott, so lange kann er warten. Ja, Jesus, das war natürlich eine andere Geschichte, gell? Aber Jesus war auch ein Führer. Er ist der wahre Führer Israels. Matthäus 2,2, als die Sterndeuter da, und das ist ja noch spannend, dass Matthäus berichtet, die ersten Heiden waren, die Jesus als König ehrten. Das war das große Problem bei den Juden. Jesus, König, No-Go für Juden. Aber die Heiden, sie akzeptieren ihn, sie anerkennen ihn, als sie zu Herodes kommen. Wo ist denn der König der Juden, der jetzt bei euch geboren wurde? Für sie war das ganz klar. Auch der Engel, Lukas 1,32, der zu Maria kam, der ihr sagte, was gerade jetzt denn geschehen wird mit ihrem Körper, in ihrem Körper, mit ihrem Leben, dass sie nämlich Trägerin des Messias werden wird durch den Heiligen Geist. Auch der hat gesagt, dass eben Jesus der kommende König sein wird. Lukas 1,32, lesen wir das doch schnell. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Das ist die Bestimmung über Jesus. Damals und genau gleich heute. Er ist der kommende Messias und König. Ein Herrscher. Auch Nathanael, Johannes 1,49, als einer der Jünger zu ihm kommt: Hey, wir haben den Messias gefunden. Und als es dann zu der persönlichen Begegnung kam von Nathanael mit Jesus, sagte auch er: Du, Rabbi, bist der König Israels. Also Jesus ist ein Führer, der Führer Israels. Genau gleich, wie er Mose sein sollte. Er kam als solch, er musste nicht gezwungen werden. Punkt 5. Auf den Befehl Mose wird das Meer geteilt, in 2. Mose Kapitel 14. Als dann Mose so langsam seine Aufgabe wirklich wahrnahm und merkte: Jawohl, da kann ich nicht aus dieser Aufgabe raus. Und Gott ihn bestätigt, auf verschiedene Weise kommt es ja zu diesem Teilung des Meeres und so weiter. Erinnert uns zum Beispiel daran, dass Jesus ab und zu mal einfach so den Sturm stillte. Auf dem See Genezareth, gell? Er teilte nicht das Meer, aber er hatte Macht über diese Gewalten. Okay. Auch eine spannende Parallele. Ein nächster Punkt: Gott gab durch Mose das Manna, als er dann weiterzog in der Wüste, als es dann um den Bauch ging. Was essen wir denn da in der Wüste? Nicht so schön, von Gott geführt zu werden, aber man hat alltägliche Sorgen, alltägliche Bedürfnisse zumindest einmal. Und da hat dann Gott dafür, für dieses erstaunliche Manna gesorgt. Manna, spannend, he? Johannes 6, 32 spricht Jesus genau auch über dieses Manna. Und dass er das Brot des Lebens ist. Ab Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprach sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Wie damals in der Wüste. Schon eine coole Sache. Einfach jeden Morgen liegt so, dass es Manna, wo man Brot daraus machen kann, sich ernähren kann. Einfach da. Und sie sagten: Ja, das wäre noch cool. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. So, hat also Matthäus auch hier, oder gibt es auch hier eine Parallele bei Johannes, eine Parallele. Jesus ist das Manna, das wahre Manna. Auch eine Verbindung zu Mose. Ein siebter Punkt: Gott gab durch Mose noch mehr als Manna, nämlich Wasser und Fleisch, die Wachteln, 2. Mose 16 und 17. Können wir das lesen? Ja, da war auch die Geschichte mit dem Wein, als Jesus aus Wasser Wein machte. Gell? Das wäre dann die nächste Aufzählung, genau. Als Jesus aus Wasser Wein machte, und da war ja die Sache mit dem Brot und den Fischen. Gell? So wie Mose, Gott durch Mose, das Volk ernährte mit Wasser, mit Fleisch, das ist auch die Geschichte mit dem Wasser aus dem Felsen, gell? So hat auch Jesus eigentlich mit diesen Wundern auch gezeigt. Er ist der größere Moses. Ein nächster Punkt, hier geht es dann um Zahlen. Mose fastete 40 Tage auf dem Berg Sinai. Das lesen wir in 2. Mose 24, 18. So ganz nebenbei dort erwähnt, da war doch bei Jesus auch etwas mit dieser Zahl 40. Er fastete 40 Tage in der Wüste. Das ist nebenbei noch gesagt, eine spannende Zahl, 40, geht in der Bibel einmal nach, wo das überhaupt vorkommt. 40 Jahre Wüstenwanderung zum Beispiel war da noch und so weiter. Ihr findet das mehrfach, diese Zahl 40. Aber hier geht es einfach darum, ja, um die Zahl. Genau. Und dass Gott Jesus in die Wüste führte, er hatte dort eine Versuchung, die Versuchung oder dreifache Versuchung. Mose auf dem Berg bekam dann das Wort Gottes. Ein neunter Punkt: Mose hatte ein Team von 70 Mitarbeitern. Das lesen wir in 4. Mose, lesen wir 11, 16. In 4. Mose, als er dann oder sie dann die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung gebaut hatten, lädt Gott Moses mit 70 Ältesten ein. Da sprach der Herr zu Mose: Sammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Aha, spannend. Gott wollte also, dass Mose Helfer bekommt. 70 Helfer. Die Zahl 70. Da war doch auch etwas bei Jesus, oder? Lukas 10. Lesen wir etwas ganz Ähnliches. Dass Jesus unter anderem 12 Jünger hatte, ja, am Lukas 10. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu diesen 70: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dann gingen sie in die Dörfer, wo Jesus auch hingehen wollte. Und er ging mit ihnen, gell? Und dann steht dann Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch viel lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also, wie Moses hatte Jesus da 70 Männer, 70 Jünger gewählt, auserwählt, hat sie befähigt, seinen Geist gegeben, um das zu tun, was er auch tut. 70. Spannend, he? Eine interessante Parallele auch da zu dem Leben und Handeln des Moses. Der 10. Punkt, Mose bekommt Offenbarung von Gott auf dem Berg Sinai. Ab Kapitel 20 lesen wir da, dass Mose auf den Berg geht. Einerseits, vorhin haben wir gesehen, dass er 40 Tage dort war, gefastet, gebetet, dem Herrn begegnet ist und dort das Gebot. Die 10 Gebote bekam, aber auch den Plan der Stiftshütte bekam er dort oben auf dem Berg. Ja, Jesus war öfters auf dem Berg, aber einmal war es etwas ganz Besonderes, als nämlich er mit 3 seinen Jüngern auf den Berg der Verklärung ging. Matthäus 17 ist das beschrieben. Schlagen wir das schnell auf. Matthäus 17. Moses bekam den Plan Gottes, das Wort Gottes und den Plan Gottes der Stiftshütte. Es ist ja ein Ort der Begegnung, der ja in vielem auch die Erlösung durch Jesus wiedergibt, bildhaft darstellt, wo auch Opfer gebracht wurden und so weiter. Matthäus 17, 1, und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus, dessen Bruder Johannes, mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Da wäre auch noch ein Punkt, gell? Das Angesicht des Moses hat doch geleuchtet, als er vom Berg runterkam. Das war die Decke-Geschichte da, dass er sich eine Decke übergezogen hat, damit er nicht so leuchtet. Und die Menschen irgendwie das blendet oder weiß nicht wie. Und siehe, Jesus, es erschien in Mose, aha, da trifft man den Mann auch wieder, und Elia, die redeten mit ihm, da begann Petrus die Geschichte da mit den Lass uns Hütten bauen. Nein, das war nicht dran, es kommt eine Stimme vom Himmel, Vers 5. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Wie Moses Gottes Wort bekam, den Plan der Stiftshütte bekam auf dem Berg, weil Jesus einfach die Stimme des Vaters hört auf Jesus, hört auf meinen Sohn. Er ist das Wort Gottes. Er ist der Ort, wo man Gott begegnet. Er ist das Zelt. Die Verbindung. Merken wir den Zusammenhang? Jetzt, wenn gläubige Juden das lesen bei Matthäus, hey, die haben so viele Verbindungen und die merken immer wieder, dass wir über Moses denken, das ist ja Jesus, das ist ja Jesus, das ist ja Jesus. Der letzte Punkt, und es gäbe wahrscheinlich eben noch mehr, einen haben wir schon gefunden, das Leuchten des Angesichts, das war schon der 12. Punkt. Moses geht aus Ägypten bis zur Grenze von Kanaan und sah das verheißene Land. Er durfte an das Volk nicht hineinführen. Ihr kennt die Geschichte. Jesus kommt aus Ägypten nach Israel ins Land und er lebte dort. Mit Maria und Josef gingen sie dann zurück nach Nazareth. Sie führten beide das Volk heraus. Oder wer an Jesus glauben würde, und wird, der kommt heraus aus seinem Ort der Versklavung, der Gefangenschaft, heute die Sünde, die Schuld, der findet in Jesus das neue Leben. Beides also sind Führer, sind Erlöser, sind eine Art Hirten und Erhalter, sind Propheten, Jesus ist natürlich mehr als ein Prophet, aber ist auch ein Prophet. Und beide geben dem Wort, dem Volk das Wort Gottes, das Gesetz. Und Jesus erfüllt das Gesetz. Und er selber ist das Wort Gottes. So zeigt also Matthäus, ganz interessant, in seinem Matthäus-Evangelium zeigt er uns Moses und zeigt er den Größeren als Mose, Jesus. Und dass er eigentlich ja, all das letztlich erfüllt, was Mose gesagt hat. Matthäus gibt Argumente für zweifelnde Juden, dass Jesus der Messias ist. Jesus ist für sie bis heute, für Juden, ein fremder Jesus. Ja, sogar ein Feind. Obwohl er so gelebt hat, wie es er berichtet, Matthäus. Würden sie doch Mose richtig verstehen? In Johannes 9,29 lesen wir Skeptiker, und das ist bis heute nicht anders. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Das glauben Juden. Aber von diesem wissen wir nicht, woher er ist, sagten sie damals. Komisch, hä? Als die Sterndeuter zu Herodes kamen, sagte Herodes, hey, ihr meine Weisen, wo wird denn der Messias eigentlich geboren? Ganz klar, in Bethlehem wird er geboren. Also, geht nach Bethlehem, Sternleuter. Und Jesus war wirklich dort. Eine seltsame Aussage. Hä? Seltsam, dass man Gottes Wort kennen kann und doch blind sein kann für Wahrheiten. Von diesen aber wissen wir nicht, woher er ist. Warum haben sie das 30 Jahre später so gesagt? Und die Weisen beim Sterndeuter 30 Jahre vorhin, die konnten die Schriften von Jesaja, von Micha vor allem herzücken und wussten genau, in Bethlehem wird er geboren. Wenn sie dem nachgegangen wären, hätten sie das gesehen. Und wenn du die Weihnachtsberichte liest, dann weißt du ja, die Hirten gingen da nach Bethlehem und erzählten, er ist geboren, der Messias. Wir haben die Engel gesehen. Sie haben zu uns gesprochen. Wir sind dort hingegangen. Er war da. Der Messias ist da. Das blieb nicht verborgen. Und es ist schon spannend, wie Wahrheit, die offensichtlich ist, immer wieder verdeckt, zugedeckt, in Frage gestellt werden kann. Bis zum heutigen Tag. Man könnte etwas schwarz auf weiß beweisen. Und irgendjemand schafft das. Es in Frage zu stellen und den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Schon seltsam. Jesus sagt in Johannes 5,45, meint nicht, dass ich vor dem Vater euch verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose. Auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Und wisst ihr, diese Parallele, die wir jetzt gesehen haben, von Mose und Jesus, zeigt uns, wie wir das Alte Testament lesen müssen. Nämlich im Alten Testament auf Jesus sehen. Es geht nicht darum, dass Jesus in den Fußstapfen des Mose ging, sondern Moses zeichnete im Voraus das Leben von Jesus nach. Deshalb, wenn du jetzt die Geschichte von Moses liest, schau, wo ist Jesus? Wo hast du immer die Verbindungen zu Jesus? Er ist viel größer als Moses. So sagte Jesus, wenn ihr Moses glaubtet, so glaubt ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Die Aufgabe des Lebens Moses war, Jesus zu zeigen. Und von jedem Menschen im Alten Testament. ja, auch von dir und von mir. Das ist unsere Bestimmung, dass Menschen in uns Jesus sehen. Oder? Wissen wir irgendwie, oder? Das ist nicht neu. Aber es immer mal vor Augen zu haben, um was geht es eigentlich in unserem Glauben? Jesus groß zu machen. Jesus zu ehren. Deshalb hat mir dieses Zeugnis von Maria und Josef so gefreut. Einfach Menschen, die Gott ehren. Egal, was das für sie persönlich bedeutet. Und die haben ihr Leben einschränken müssen. Absolut. Jesus sagte von sich, Matthäus 5,17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder Propheten aufzulösen, Mose aufzulösen. Nein, ich bin gekommen, nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Nochmal zu dieser Aussage. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Warum dieser Weg? Ich glaube, es hat irgendwie damit zu tun, dass Jesus sich verbindet mit dem Volk, das er erlösen will. Und erlöst Israel. Und er geht den Weg des Volkes nach. Nach Ägypten. Jesus macht sich eins mit unserem Leiden, mit unserem Verschulden, mit unserem Leben. Das ist das Große der Menschwerdung Gottes. Er macht sich eins mit unserem Leben. Bestimmt einige von euch, die waren schon an Orten, die einfach geschichtsträchtig sind. Ich weiß, einige von euch, die waren schon in Frankreich, im Zweiten Weltkrieg, an Orten, wo man weiß, hier, wo ich jetzt stehe, da ist das und das geschehen. Und wenn man das weiß und man steht an diesem Ort, oder diejenigen, einige von euch, die in Jerusalem waren, gell? Wenn du irgendwo weißt, du bist es da auf diesem Berg Golgatha, wo mein Herr starb. Einfach 2000 Jahre vorher, aber eigentlich ist es genau der Ort. Du siehst vielleicht die Felsen oder die Wiese, nicht unbedingt, die Felsen und Steine und denkst, die könnten jetzt 2000 Jahre da sein. Und Jesus ging darüber. Das hat doch noch einmal eine ganz andere Wirkung, nicht? Das ist einfach so, man weiß, es ist so. Wenn man buchstäblich an einem Ort ist, und ihr könnt euch noch andere Orte vorstellen, wo Jesus damals war, und daher verstehe ich, wenn Leute dorthin gehen wollen und das einmal sehen wollen. Und jetzt kommt Gott, überlegt euch einmal, es kam Jesus auf diese Erde. Auf die Erde, wo die Menschen sind, die er erlösen will. Und die er auch erlöst. Er kommt auf diese Erde. Er geht diesen Weg seines Volkes. Er geht nach Israel, nach Ägypten. Klar, da war noch ein Kind, gell? Wie ich es vorhin gesagt habe. Er kommt dann zurück nach Israel. Er lebt dort. Er lebt unter diesem Volk. Er lebt unter uns Menschen. Er erlebt alles Böse. Er erfährt, wie das alltägliche Leben ist. Er erfährt, wie er angelogen wird von seinen Schulkameraden oder wer auch immer. Überlegt das praktische Leben. Er erlebt sein Volk. Er kommt nach Jerusalem, er kommt in den Tempel, er erlebt die Priester, die Pharisäer und so weiter. Er sieht die Heuchelei. Er kommt an den Ort. Er kommt auf diese Welt, die er erlösen will. Ist das nicht erstaunlich? Ich finde das einfach gewaltig. Mich erinnert es an Hebräer 2, 17. In diesem Brief macht sich ja der Schreiber einige Gedanken, gerade über dieses, über die Stiftshütte auch und über Jesus und dass er, wer er ist. Daher musste er in jeder Hinsicht für Jesus den Brüdern uns ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünde des Volkes zu sühnen. Daher musste er in jeder Hinsicht uns ähnlich werden, Mensch werden, lebte unter uns. Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Egal, was du erlebst in deinem Leben, Jesus kam in diese Welt und hat es auch erlebt. Krankheit, Schmerz, Enttäuschung und alles. Das sagt der Text. Er kann uns helfen. Er kann dir helfen. Und wie er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist das der Grund, warum wir vergeben können. Was uns geschieht in unserem Leben. Weil er die Feinde geliebt hat, können wir die Feinde lieben, egal was sie uns antun. Wenn man dann weiterliest, daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus Christus. Und dann kommt er hier auf Mose zu sprechen. Wollen wir doch hier langsam zum Schluss kommen. Auf dem Skript habe ich noch einen zweiten Vergleich. Den schauen wir heute Morgen nicht an. Aber mir ist noch etwas aufgefallen. Das ist nämlich die Geburtsgeschichte von Matthäus vieles vom Schöpfungsbericht widerspiegelt. Könnt ihr selber mal nachschauen. Habt auch einige Punkte aufgeschrieben. Was können wir aus diesen Parallelen mit Mose, aber auch aus der Schöpfung, lernen? Wer die Bibel liest, kann erfahren, dass sie gültige Antworten auf meine Fragen zu Glauben und Leben hat. Wer ist Jesus? Wer bin ich? Warum gibt es Kriege und Leid? Gibt es berechtigte Hoffnung für die Welt und für mein Leben? Ich glaube ja. Jesus Christus ist unvergleichlich, einzigartig, die bemerkenswerteste Person, die je gelebt hat. Auf meine Fragen und Probleme gibt er, nein, ist er die relevante Antwort? Er gibt sie nicht, er ist sie. Wie? Durch vertrauensvolles Komm in mein Leben, Jesus. Komm in mein Leben, Jesus. Er muss Bestandteil, will Bestandteil meines Lebens sein. So geschieht dein Morgenwunder. Neue Orte, neue Menschen, neue Wege wirst du dann kennenlernen. Neue Hürden und noch so vieles bleibt ungewiss. Wohin führt es, wenn ich Gott die Führung gebe? Woher weiß ich, dass der Weg der rechte ist? Kann ich glaubhaft, treu und liebend für ihn dienen? Kann bei Widerstand ich standhaft Segen sein? Wo baue ich Grenzen ab, wo muss ich welche ziehen? Wo setze ich Mauern hin, wo reiße ich Mauern ein? Im Heute liegt längst schon Gottes großes Morgen. Aus unserem Was wird, formt sein, es werde ein, es ist. In all unseren Sorgen sind Wunder verborgen. Sei gewiss, dass du schon heute ein Morgenwunder bist. So heißt auch unsere Serie Ein neuer Morgen oder Der neue Morgen kommt. Wir wollen noch beten miteinander. Ja, wir danken dir, Jesus. ist es in meinem Leben, und ich glaube auch in unser aller Leben, einmal ein neuer Morgen geworden. Haben wir dieses Wunder der Wiedergeburt, der Neugeburt erleben dürfen. Als du in mein Leben gekommen bist, ein Wunder. Einfach erstaunlich. Wie dieses Wunder, dass du Mensch geworden bist, bei der Maria, durch den Heiligen Geist. Ich bete dich an dafür und danke dir. Und möge dieses Wunder uns immer wieder zum Staunen bringen und dankbar machen. Amen.